Nun wollen wir uns der Bibel zuwenden. Und ich lade euch ein, noch einmal zu stehen zur Textlese. Es geht heute um den verlorenen Sohn. Lukas Kapitel 15 ab Vers 11. Das ist der erste Hauptteil dieses Gleichnisses. Bis Vers 24 lesen wir. Lukas Kapitel 15 ab Vers 11. Und er, das ist Jesus, sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen. Nehmt doch gern Platz. Mir kommt gerade spontan, als ich hier das so lese, Vers 24, das ist jetzt nicht in meinem Skript. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Mir schossen gerade eben die Bilder von gestern, vorgestern, durch meine Gedanken. Gestern war es, glaube ich, wiederum drei Männer aus der Geiselhaft der Hamas, furchtbar zugerichtet. Dieser, mein Sohn, war tot, haben wahrscheinlich auch manche der Familienangehörigen gesagt. Er ist wieder lebendig geworden. Dort mischt sich aber immer noch sehr viel Leid mit der Freude der Wiederkunft und Wiederkehr. Lasst uns auch nicht vergessen, für die Geiseln zu beten, die nach wie vor dort unter grausamsten Bedingungen festgehalten werden. Jesus hier gebraucht wieder mal ein Gleichnis. Und er veranschaulicht mit seinen Gleichnissen geistliche Wahrheiten. Er gibt uns ein Bild über die Realität Gottes und über die Realität von uns Menschen und unserem Zustand. Und hier in der Geschichte des verlorenen Sohnes zeigt er uns eindrücklich, wohin unsere Abkehr von Gott führt, nämlich ins Elend, in die Verlorenheit. Und gleichzeitig zeigt er uns aber auch anhand dieses Gleichnisses, wie groß die Barmherzigkeit und Liebe unseres Vaters im Himmel ist, der bußfertige Sünder mit weit geöffneten Armen empfängt. Hier gleich zu Beginn dieser Geschichte begegnet uns eine tiefe Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit mündet zunächst in eine kühne Forderung. Erstens eine kühne Forderung. Denn uns begegnet hier ein junger Mann, der nicht länger zu Hause sein will. Er war es leid, zu tun, was man von ihm erwartete. Er sehnte sich nach einem Leben, in dem er machen konnte, was er wollte. Er wollte morgens aufstehen, wann er wollte. Er wollte hingehen können, wohin er wollte. Er wollte auch nach Hause kommen, wann es ihm gefiel. Matthew Henry, ein Theologe alter Zeit, schreibt Folgendes dazu: Er war der Regierung seines Vaters, der guten Ordnung und Disziplin seiner Familie überdrüssig. Und er liebte die Freiheit, die fälschlicherweise so genannt wird, in Wirklichkeit aber die größte Sklaverei ist. Denn sie ist eine Freiheit zur Sünde. Also sagt er hier zu seinem Vater, Vers 12, gib mir meinen Anteil am Erbe. Nun, der Vater war noch gar nicht gestorben. Darin enthalten ist schon eine ziemliche Dreistigkeit. Und nicht nur das, statt seine Bitte freundlich vorzutragen und zu sagen, Vater, könntest du vielleicht oder würdest du bitte mir mein Erbe auszahlen, fordert er stolz, Vater, gib mir. Statt zu sagen, könnte ich einen Teil als Vorauszahlung vorab haben und dann schauen wir und ich will beweisen, dass ich mit dem mir anvertrauten Gut verantwortungsvoll umgehen, will er alles auf einen Schlag. In diesem Gleichnis steht dieser Sohn für uns Menschen. Auch wir bauen uns manchmal fordernd vor Gott auf. Wir meinen dann, er sei uns etwas schuldig, er stehe in der Pflicht. Gib mir, was mir zusteht, sagen wir. Und wir vergessen, was uns die Bibel lehrt. Psalm 24, Vers 1. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, ihm gehört alles und nicht uns. Und was besitzt du, erinnert uns Paulus, dass du nicht empfangen hast. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn Menschen meinen, Gott sei unser Schuldner und wir hätten Ansprüche an ihn. Gib mir, was mir zusteht. So meinen einige auch, mit Gott umgehen zu können. Statt ihn zu bitten, fordern sie. Und wenn sie nicht bekommen, was sie meinen, haben zu müssen, klagen sie ihn an und sagen, Gott, wo bist du? Wenn wir so handeln, dann halten wir Ausschau nach temporärem Segen. Nach Segnungen der Zeit im Hier und Jetzt. Wir wollen ein besseres Leben und zwar sofort. Wir wollen unseren Anteil haben, um uns dann aus dem Staub zu machen und um den Wirkungskreis Gottes zu verlassen. Wir setzen unsere Hoffnung auf Sichtbares, auf Materielles, auf Anfassbares, auf Vergängliches und meinen, das könnte uns zufriedenstellen und kümmern uns nicht um zukünftiges, echtes Glück.
Und so haben wir hier gleich zu Beginn diese kühne Forderung, die viele von uns auch heute so zum Ausdruck bringen, Gott gegenüber. Zweitens sehen wir hier den jungen Mann auf der Flucht. Der Vater gab dem Wunsch seines Sohnes nach und in dem Moment schienen die Rollen klar verteilt zu sein. Auf der einen Seite der bedrückte Vater, der nun seinen Sohn auszahlt und sich sorgt um sein Leben, und auf der anderen Seite der Sohn, der sich für besonders clever hält und erwartungsvoll in die Zukunft blickt. Vers 13. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Das ist der Sehnsuchtsort. Ein fernes Land. So fangen viele Märchen an. Es war einmal ein König, der lebte in einem fernen Land. Es ist wie die Kuh, die auf der anderen Seite des Zaunes grasen will, weil das ist das ferne Gras. Das ist das saftigere, das ist das schönere, das ist das schmackhaftere, was es zu futtern kriegt. Er wollte fliehen. Er wollte weg von seinem Vater. Vielleicht war es ein Gefühl des Fernweh, das ihn dazu veranlasste, aber vermutlich war es eine andere Motivation, wie der Kontext der Geschichte des Gleichnisses von Jesus hier deutlich macht. Manchmal fliehen auch wir an entfernte Orte, an denen wir niemanden kennen und an denen uns niemand kennt. Das ist so ein Running Gag, wenn ich so will, zwischen meiner Frau und mir, wenn uns manchmal die Dinge zu viel werden, dann reden wir immer von dieser Schafsfarm in Neuseeland. Das ist unser fernes Land. Schafe hüten, nicht Schweine hüten, Schafe hüten in Neuseeland. Wir schicken euch dann auch ein gutes Stück Lammfleisch, wenn ihr wollt. Frisch aus dem Kühlcontainer. Kennt ihr das? Wir sehnen uns in dieses Land, weg von dem, was uns augenscheinlich beschwert. Und so geht es Menschen auch und hier auch dem jungen Sohn hinsichtlich seines Aufenthaltes im Wirkungskreis seines Vaters. Ich will mein eigener Chef sein. Ich glaube, da draußen gibt es ein besseres Leben. So sehnen auch wir uns an Orte, wo wir tun können, was wir wollen, ohne Angst haben zu müssen, erkannt oder vielleicht sogar auch erwischt zu werden. Wir fliehen aus dem Einflussbereich von gutmeinenden Eltern, von der Familie, von Freunden. Im Grunde genommen fliehen wir vor Gott. Das tat nicht nur der verlorene Sohn, der vor Gott floh, sondern Adam und Eva taten das auch. Kaum haben sie gesündigt, was machten sie? Sie versteckten sich. Jona floh vor Gott, weil er dessen Auftrag nicht erfüllen wollte. Petrus floh in Anführungszeichen mit Worten. Ich kenne diesen nicht. Er machte sich mit seinen Worten aus dem Staub. Die Bibel ist voller Geschichten von Menschen auf der Flucht vor Gott. Für einen schuldbeladenen Menschen ist nämlich die Gegenwart Gottes unerträglich. Da hauen wir lieber ab. So wie wir sind, mit unserem Verlangen, mit unseren Begierden, mit unseren Haltungen, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, mit unseren Taten, können wir vor Gott nicht bestehen. Wir halten es nicht aus in seiner Gegenwart. Also packen wir die Koffer und hauen ab. Eure Missetaten, sagt die Bibel, trennen euch von eurem Gott. Jesaja 59,2. Frage heute Morgen, was versuchst du vor Gott zu verbergen? Wohinter versteckst du dich? In welches ferne Land hast du dich innerlich abgesetzt, um dich vom Vater im Himmel, wie du denkst, frei zu machen? Aber unsere Fluchtversuche bringen nichts. Wo sollte ich hingehen, heißt es im Psalm, vor deinem Angesicht, Gott? Und wo sollte ich hinfliehen vor dir? Stiege ich zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Ich füge hinzu, in einem fernen Land. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Gottes Allgegenwart sollte auch der verlorene Sohn spüren. Und du spürst es auch. Verstecken ist zwecklos. Drittens, bei den Schweinen. Im fremden Land nun verschwendet der junge Mann sein Vermögen. In sehr kurzer Zeit war das Kapital aufgezehrt. Vers 13, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Das geht schnell. Vermögen auszugeben, besonders dann, wenn es durch ein ausschweifendes Leben, eines wilden, undisziplinierten Lebensstil erfolgt. Viele Geschichten von Lottomillionären machen die Runde, die, ehe sie ihr Geld auf dem Konto hatten, es auch schon wieder ausgegeben hatten und ärmer dastanden als vorher. So ähnlich ging es diesem jungen Mann. Sein Erbe glitt ihm durch die Hände, er konnte es nicht halten, wie Wasser durch die Finger zerrinnt, und dann war es verschwunden. Aber Gott war nicht verschwunden. Denn Gott wollte ihn nach Hause holen. Und deswegen nahm das Elend an dieser Stelle erst seinen Anfang. Denn Gott hatte ihn noch nicht dort, wo er ihn haben wollte. Es kann sein, dass auch du, der du auf der Flucht vor dem Vater im Himmel bist, durch manche Bedrängnis musst. Vers 14, nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, das Vermögen, kam noch mehr Elend, kam nämlich eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Beides kam zusammen, Geld weg und Hungersnot kommt. Um nun zu überleben, war er gezwungen, jede Arbeit anzunehmen, egal welche, die er finden konnte. Vers 15, da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, heißt es. Kann man sagen, er klebte sich an ihm, er kam hinter ihm her. Und dieser Bürger jenes fremden Landes schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Da war das Elend noch größer. Jetzt war er der absolute Abschaum der Gesellschaft. In den rabbinischen Gesetzen, in den jüdischen Gesetzen, wurden auch Beschäftigungen geregelt. Arbeitsplatzverordnung, wenn wir so wollen. Da galt der Beruf des Schweinehirten als so entwürdigend,
dass jeder, der mit Schweinen arbeitete, als verflucht angesehen wurde. Und nun brachte seine Arbeit ihn täglich in Kontakt mit diesen Tieren, die im Alten Testament als unrein erklärt waren. Und weil er dadurch nun selbst unrein war, durfte er nach jüdischem Recht auch nicht den Sabbat halten und feiern. Er war praktisch gezwungen, seinem Glauben, dem Judentum abzuschwören, sein Leben, seine Identität, alles, was ihn ausmachte, war am tiefsten Punkt, den ein Jude damals hätte je erreichen können. Und dann hatte er auch noch Hunger, Vers 16, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Da war er also inmitten von Schweineschnauzen und Schweineaugen und Kringelschwänzen. Nur wenige Monate zuvor liebten ihn alle. Sie sagten, er hätte Klasse. Er war wie ein Stern, der am Himmel aufging. Und jetzt gab man ihm noch nicht mal eine Schote zu essen. Er hatte Freiheit gesucht. Sehen wir das? Er hatte Freiheit gesucht. Genau wie du. Er hatte Freiheit gesucht. Wirklich, ernsthaft Freiheit gesucht. Und er dachte, er hätte sie gefunden. Was für eine Tragik. Die Realität war, er war versklavter als je zuvor, denn er war vorher gar nicht versklavt. Deswegen, mein Freund, vergiss bei deiner Suche nach Freiheit nicht, dass dich Gottes Ferne in Gefangenschaft führt. Jesus hat gesagt, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave. Ist ein Sklave der Sünde. Vergiss auch nicht, wenn du das hörst, weißt du, Jesus, der gibt uns das hier, um uns zu helfen. Weißt du? Der sieht ja dein Verlangen nach Freiheit. Der weiß ja um deine Sehnsucht in deinem Herzen. Aber er will dich zur echten Freiheit führen. Wenn du den Impulsen deines sündhaften Herzens nachgibst, dann kommst du ganz nach tief unten, in das größte Elend. Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir ohne Gott, er drückt es so aus, unter die Sünde verkauft sind. Das heißt, wir haben einen Herrn, dem wir ausgeliefert sind, das ist der Teufel. Und der meint es nicht gut mit uns. Die Freiheit, die wir in der Gottlosigkeit suchen, das ist die Botschaft hier, die bringt uns nur noch tiefer in den Kerker des Teufels. Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen einen Erlöser, der uns diese Ketten abnimmt. Und Jesus selbst sagt in Johannes 8, 36, wenn euch nun, da haben wir diesen Hinweis auf den Erlöser, wenn euch nun der Sohn, das ist Jesus, frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Viertens, die Wende. Die Geschichte nimmt jetzt eine dramatische Wendung. Vers 17, er kam aber zu sich selbst. Wir können sagen, er kam zur Besinnung. Und als das geschah, fing er an, sein Elend zu sehen. Und er erinnerte sich an zu Hause. Er sprach Vers 17, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Achten wir darauf. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, als der Sohn am Ende seiner Kraft war, sondern Jesus sagt, als er wieder zu sich selbst kam, oder wir sagen auch
zu Sinnen kam. Jesus macht unmissverständlich deutlich, dass unsere Suche nach Glück und Freiheit, die wir meinen, in der Flucht vor Gott zu finden, unsere Wahrnehmung vernebelt. Ein Mensch in der Sünde erkennt nicht die Realität. Was richtig ist, ist für ihn falsch, und was falsch ist, ist für ihn richtig. Das ist ein großes Dilemma, unter dem unsere Gesellschaft immer mehr und zunehmend leidet. Links wird zu rechts und rechts wird zu links. In jeglicher Hinsicht. Aber das ist auch im Persönlichen so. Und hier bei dem verlorenen Sohn auch. Denn ohne Gott als Richtschnur und Anker und Kompass und Fels sehen wir unsere Realität nicht, wie sie wirklich ist. Tatsächlich, wir kennen uns nicht einmal selbst. Auf der Suche nach uns selbst, nach unserem Glück, nach unserer Freiheit, verfangen wir uns so stark, dass wir nicht am Ende nicht einmal mehr wissen, wer wir sind. Da ist doch eigentlich ein Vater, kam er zu sich, der alle Fülle und Reichtum hat, und ich komme von ihm, meinem Schöpfer, sagen wir auch, und darfst du auch sehen, aber wir sehen's nicht. Es gehört zu unseren größten Fähigkeiten, uns selbst zu täuschen und Ausreden zu erfinden, damit wir ja nicht umkehren. Auch heute Morgen sind einige hier unter uns, die sich selbst etwas vormachen. Du schiebst den schmerzhaften Moment der ehrlichen Selbsteinschätzung vor dir her. Du musst an den Punkt der Besinnung gelangen. Der verlorene Sohn kam zu sich und fragte sich, was mache ich hier eigentlich? Was ist eigentlich los? Sogar die Diener meines Vaters haben genug zu Brot zu essen und ich verhungere hier. Also sagt er, Vers 18, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ihr Lieben, hier haben wir die Essenz einer Wiedergeburt, einer Bekehrung. Es ist der Moment im Leben eines Menschen, in dem er zu sich kommt und erkennt, dass er gesündigt hat. Er sieht nicht ein, dass er einen Fehler gemacht hat, falsche Entscheidungen im Leben getroffen hat, sondern dass er gesündigt hat. In wahrer Reue bricht dann das Schuldbewusstsein durch. Die Illusionen sind zerschlagen. Die Kulissen kollabieren. Die Fassaden werden genommen. Realität wird sichtbar. Das Spiel ist aus. Aus die Maus, vorbei. Nichts mehr in mir. Gesündigt. Nicht allein einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Nein, ich bin am Ende. Waffen gestreckt. Der junge Mann sagt, ich werde hingehen und die Wahrheit sagen. Ich stelle mich zu der Realität. Jesus sagt in Johannes 8,32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Sohn geht nach Haus, um Klartext zu reden. Er will sich bekennen und ehrlich vor seinem Vater sein. Als er damals loszog in ein fernes Land, um den Blicken des Vaters zu entgehen, kommt er nun zurück. In seinem Dilemma beschließt er, zurückzukehren und zu bekennen, dass er gegen den Vater gesündigt hat und es nicht wert ist, sein Sohn genannt zu werden. Aber bevor er das tat, musste er zu sich selbst finden, zu sich selbst kommen, zu seinen Sinnen kommen. Und das ist auch für dich die Zeit, jetzt Bilanz zu ziehen, aufzustehen und in das Haus deines Vaters zurückzukehren. Fünftens, vom Vater willkommen. Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Der Vater hielt Ausschau, permanent, die Augen zum Horizont gerichtet. Irgendeines Tages kam da einer. An der Kleidung hat er ihn sicherlich nicht erkannt. Denn was er jetzt trug, waren Lumpen. Vielleicht war es der Gang, an dem er ihn erkannte. Die Schritte, die Körperhaltung. Auf jeden Fall erkannte er, es ist mein Sohn, es ist mein Kind. Und was kommt dann? Erbarmen. Der Vater war so überwältigt, dass er seinen Gefühlen Ausdruck verlieh. Vers 20, und er lief. Was für ein Herren der damaligen Zeit, kein Zeichen von Würde war, egal. Er lief, fiel dem Sohn um den Hals und küsste ihn. Und dann platzte es aus dem Sohn heraus. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, Vers 21. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater unterbrach ihn. Bevor er zu Ende sprechen konnte, rief der Vater sofort, Vers 22, bringt das beste Festgewand, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und an die Schuhe an die Füße, bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sie fingen an, echte Freude zu erleben. Der Vater ließ seine Diener das beste Gewand herausbringen, ein langes, stattliches Kleidungsstück, das bis zu den Füßen reichte. Was für ein Tausch! Die nach Stall stinkenden, zerrissenen Lumpen werden gegen ein königliches Gewand getauscht. Hier sehen wir das Wesen Gottes. Ja, er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist gerecht und heilig. Kein Sünder kann in seiner Sünde vor ihm bestehen. Er reagiert heftig auf Sünde. Doch, wenn wir uns ihm zuwenden, ist er ein Gott, der dir mit offenen Armen entgegenläuft. Aber wie ist es möglich, dass wir mit unseren Lumpen, riechend nach Schwein, von dem heiligen Vater umarmt und angenommen werden? Der Prophet Jesaja sagt, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine, wie der verlorene Sohn. Wir sind ja allesamt stinkend und im Dreck befindend und suhlend bei den Viechern. Jesaja weiter, und alle unsere Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit, die Gott erwartet und verlangt, ist wie ein beflecktes Kleid. Unsere Klamotten sind zerrissen und beschmutzt. So wie wir sind, können wir nicht vor Gott bestehen. Wir brauchen ein neues Kleid. Und dieses Kleid muss aus dem Kleiderschrank Gottes kommen. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat dieses Kleid, was du brauchst und was der Vater dir überwerfen will, für dich am Kreuz erworben. durch seinen Gehorsam. Er, der Sohn Gottes, war nie von Schuld behaftet. Er war immer seinem Vater gehorsam. Er wollte nie in ein fernes Land und sein eigenes Ding drehen. Er suchte nie sein Glück und seine Zufriedenheit in dieser Welt, sondern stets in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Und doch legte der Vater die Sünde derer, die an ihn glauben, auf Christus. Am Kreuz dort starb der Gerechte, der mit unbeflecktem Kleid war, als einziger. Er starb dort den Tod für Ungerechte. 2. Korinther 5, denn der Vater, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das Kleid der Gerechtigkeit Christi zieht dir der Vater durch den Glauben an den Sohn, den du geschenkt bekommst, an. Und es kann eine Wiederherstellung und eine Begrüßung von Herz zu Herz stattfinden. Wenn du dich selbst siehst und dich vor Gott schuldig bekennst, echte Buße über deine Sünde tust und an Jesus Christus glaubst, dann empfängt dich der liebende Vater im Himmel mit geöffneten Armen. Halleluja. Er läuft dir sogar entgegen. Und dann erlebst du das, wonach du so sehr sehnst. Dann, ehrlich, ich sag's dir, dann erlebst du Freiheit. Dann erlebst du Freude. Denn der Vater sagt, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. So ein Fest beschreibt auch der Prophet Jesaja, der von der Gerechtigkeit und dem Kleid der Gerechtigkeit spricht. Ich freue mich sehr, sagt er, in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit Geschmeide schmückt. Ich freue mich in dem Herrn. Die Freude, die hier beschrieben wird, ist keine Übertreibung. Sie freuten sich. Und nicht nur ist Freude, wie Jesus sagt, auf Erden gewesen. Der Vater sagt, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden in dem Gleichnis, was Jesus vorher erwähnt mit dem verlorenen Schaf. Und da heißt es weiter, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Nicht nur Freude auf Erden, wenn ein Mensch sich im Glauben an Christus dem Vater zuwendet, sondern auch Freude im Himmel. Jemand hat mal gesagt, hat mir sehr gefallen, Tränen der Buße sind der Wein der Engel. Da wird gefeiert, wenn echte Tränen der Buße fließen. Wenn ein Sünder umkehrt, und zur echten Freiheit findet, ist ein Fest im Himmel und auf Erden. Auch hier, auch heute, denn jetzt feiern wir Taufe. Ein Fest, denn ihr vier habt es auch erlebt. Ihr durftet durch Gottes Gnade zu euch kommen und erkennen, so geht's nicht weiter. Ich will zurückkehren zu meinem Vater. Und der steht da und empfängt euch mit offenen Armen. Amen. Lasst uns aufstehen zusammen. Ja, Herr, so danken wir dir für dieses Gleichnis, Jesus. Und diese Geschichte ist ungefähr 2000 Jahre alt, aber wie kann es sein, so aktuell, deine Worte sind so aktuell. Holen wir uns eine Tageszeitung von vor 7 Jahren raus, dann sagen wir, das ist Schnee von gestern, aber dein Wort können wir aufschlagen, wann immer wir wollen. Zu jeder Zeit, zu jedem Jahr, in jedem Jahrhundert, in jedem Jahrtausend, ja in Ewigkeit ist es wahr und aktuell. Und so hast du auch heute Morgen durch dieses Gleichnis konkret zu Menschen gesprochen. Ganz konkret. Und ich bete für diese Menschen jetzt, die dein Rufen gehört haben, dass sie tatsächlich zu sich kommen und umkehren und Christus ihr Leben anvertrauen und sie zurück zu dir laufen, Herr. Du empfängst sie mit offenen Armen. Wir bitten dich auch um Gnade jetzt für die Taufe und um deine Gegenwart. Amen.